Preis dem Herrn. Ich freue mich wieder im Haus Gottes sein zu dürfen, Gottes Wort zu verkündigen. Denn das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Mein Thema heute ist Rebellion. So viele Menschen leben mit Ablehnung. Und ich will hier ein Thema aufarbeiten, dass wir diese Ablehnung in den Griff bekommen. Wie wir das im Griff bekommen, das weiß ich nicht. Aber mit Gottes Hilfe können wir es schaffen, Rebellion zu verarbeiten, dass wir sehen Nachteile, wir werden benachteiligt. Die ganze Welt ist irgendwie in Aufruhr. Guck mal, denen geht's gut und mir, ich muss unten durch, ich muss das und das mitmachen und mir wird nichts erspart. Die ganze Welt ist im Krieg. Man kämpft einer gegen den anderen. Ellenbogen, Mentalität wird benutzt. Ein Volk erhebt sich gegen das andere, so wie es in der Bibel steht, Matthäus 24. So, Mobbing ist an der Tagesordnung. Wenn ich so Menschen höre, wenn Menschen mit mir mal telefonieren, dann höre ich, also ich werde gemobbt. Soll ich jetzt kündigen? Soll ich hier bleiben? Was soll ich mit der Firma machen? Und sogar mein Chef mobbt mich, hat jemand mir dieser Tage gesagt. Stell dir mal vor, ich werde gemobbt. Und wie kriege ich diese Dinge im Griff? Rebellion ist die Wurzel allen Übels. Eifersucht und Neid regiert viele Herzen. Satan ist der erste Rebell, nur zur Information. Er hat gegen Gott rebelliert. Ich will auch Herrgott sein. Ich will auch bestimmen. Ich will auch kommandieren. Ich will auch, dass mir die Engel dienen. Ich will das und so weiter. Satan wollte sich über Jesus erheben, über Gott. Und er wollte, ja, zu Gott eine Konkurrenz sein. Und seitdem rebellieren die Menschen hin und her. Die Kinder gegen die Eltern. Wir lesen ja, was Paulus hier schreibt. Es wird eine schreckliche Zeit sein. Die Menschen werden ungehorsam sein, rebellisch sein. Das ist gang und gäbe in unserer Gesellschaft. Menschen sind unzufrieden. Und aus der Unzufriedenheit kommt so viel Rebellion. Partner rebellieren gegeneinander. Mein Mann gönnt mir nichts. Meine Frau gönnt mir nichts. Und so weiter. Arme rebellieren gegen die Reichen. Die da oben, die kommandieren, die können gut lachen. Der Teufel herrscht nach der Methode Teile und Herrsche. Das ist also gang und gäbe. Seit dem Sündenfall ist die Harmonie unter den Menschen zerstört. Ja, sein Gebet wird angenommen, hat der Kain gesagt, von diesem Abel. Sein Gebet hörte, lieber Gott, aber mein Gebet hörte nicht. Und da hörst du Zeugnisse, liest du Zeugnisse von Menschen, die mit Gott leben und wandeln und du wirst neidisch auf die, guck mal, die erleben so viel und ich sitze auf dem Trockenen, in der Wüste oder wo auch immer. So, und dann erschlägt der Kain seinen Bruder. Wir kennen ja diese Geschichte. Und die ersten Menschen wurden Gott gegenüber ungehorsam und es verpflanzt sich, dieser böse Virus verpflanzt sich so schnell über die ganze Welt. Alle sind durchseucht und verseucht und infiziert von diesem Virus hier, dass sie gegen Gott rebellieren. Warum ich? Warum ich? Warum muss ich so viel leiden? Schau doch die anderen Menschen, denen geht's auch gut. Und du siehst in deiner Umgebung bestimmt Menschen, denen es gut geht und die blendend leben und du wirst böse auf sie. Im gewissen Grunde in deinem Herzen, guck mal, die können sich das alles leisten, die gehen jetzt in Urlaub und ich muss zu Hause sitzen auf dem Balkon oder wo auch immer. Vor der Sinnflut ließen sich die Menschen vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Die waren so rebellisch, so aufsässig. Die Israeliten genauso, wenn wir ihre Geschichte lesen, nachdem sie in das gelobte Land kamen, Gott hat ein wunderbares Land für sie vorbereitet und da heißt es in der Richterzeit und jeder tat, was er wollte. Hat seinen Dickkopf durchgesetzt, sich selbst verwirklicht. Und das ist, wie Rebellion entsteht. Ich will mich selbst verwirklichen. Ich will mein Leben leben. Nach meiner Fassung will ich selig werden. Jeder tat, was er wollte. Rebellion führt zu Anarchie. Zur Gesetzlosigkeit. Wir wollen nicht, dass der über uns herrsche, haben die Menschen gesagt. Und haben Jesus gekreuzigt. Gesetzlosigkeit. Wir haben so viele Gesetze in Deutschland. Wir haben so viele Gesetze. Und der Mensch lehnt die Gesetze ab. Da wird uns vorgeschrieben, du darfst das nicht und du darfst das nicht und du darfst das nicht. Aber die machen das. Und ich werde begrenzt. Und wir haben das Chaos perfekt. Die Bibel ist voll von Rebellen. Hör mir gut zu. Ich werde hier einige betrachten und versuchen, das Thema aufzuarbeiten. Wie löse ich diese Probleme? Werden diese Probleme gelöst? Menschen haben oft sehr gut angefangen und dann sind sie irgendwie beleidigt worden, sind irgendwie ihre Wünsche sind nicht erfüllt worden und sie haben aufgehört als Rebellen. Der Teufel war mal auch ein sehr, sehr, sehr guter Engel. Er war sogar der größte Engel, der schönste Engel, der ist Luzifer. Ja, der Thronengel. Die ganze Anbetung musste an dem lieben Gott vorbei, an ihm vorbei zum lieben Gott. Und dann hat er gesagt, das könnte ich auch selber so in die Tasche stecken. Und selber für mich wirtschaften. Er war mit Gott nicht mehr einverstanden, weil es ging nicht vielleicht nach seinem Willen, nach seinem Wunsch. Und immer wenn es nicht nach unserem Willen geht, werden wir rebellisch. Ich bete schon so lange und ich werde nicht geheilt. Und dann werden wir rebellisch. Warum heilt Gott mich nicht? Was mache ich falsch in meinem Leben? Wenn man sich bekehrt, legt man die Rebellion zuerst mal ab. Die Rebellion gegen Gott. Dein Wille geschehe. Ich mache alles, lieber Gott, was du sagst. Weißt du, am Anfang sind wir, von unserem Christenleben, sind wir es wirklich Gott hingegeben. Aber dann kommen welche Dinge, die passieren in unserem Leben. Da läuft eine Laus über unsere Leber. Oder jemand tritt auf unsere Hühneraugen. Und dann ist es passiert. Da kommt Rebellion. Wir haben in der Bibel den König Saul, den möchte ich als erstes betrachten. Der König Saul hat einen wunderbaren Anfang gehabt, hat die Salbung Gottes gehabt. Gott hat ihn ausersehen, er war eines Hauptes länger, dieser König. Und am Schluss seines Lebens sehen wir, dass er besessen war. Und wir sehen, wie er gegen Gott rebelliert. Er macht nicht das, was der liebe Gott ihm angewiesen hat. Die ganzen Amalekiter zu liquidieren. Und nein, er hat dann die besten Leute und die besten Schafe, Rinder behalten. Er hat verweigert Gott die Gefolgschaft. Und das ist Rebellion, wenn ich Gott die Gefolgschaft verweigere. Ich weiß das Richtige und ich tue es nicht. Und schau doch die Leute an. Sie wissen alles. Und die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wie entsteht Rebellion? Saul gehorcht Gott nicht, tat seinen Willen nicht. Er setzte sich durch gegen Gott und sagt, ich mache das. Und dann hat er seinen Thron verloren, seine Salbung verloren. Der nächste, den ich betrachten möchte, ist der David. Und ich möchte, ja, dich bitten, verstehe, der David ist nicht der Frommste. Der David war ein guter König, aber ein schlechter Vater. Und so viele Menschen haben tolle Väter, tolle Eltern, aber schlechte Väter. Also die bringen Geld, die versorgen die Familie, die machen alles, aber die kümmern sich nicht um die Kinder. Viele Kinder wachsen, ja, einfach so auf als Schlüsselkinder, die laufen durch die Gegend und so weiter, werden im Kindergarten abgegeben und die müssen sich selber gucken, wie sie durchkommen. Heutzutage kriegt man Smartphone und da werden die Kinder so als Babysitter betreut mit Smartphone. Schau die Leute an. Und David erlebte in seinem eigenen Haus, was Rebellion ist. Sein Sohn Absalom wollte ihn vom Thron stürzen und es war eine Verzweiflungstat von diesem Absalom. Mein Vater ist ein Rabenvater. Und dann, ja, der hat keine Zeit für mich. Und dieser Absalom hat ein inneres Brandmal gehabt. Und so viele Leute sind äußerlich so toll, wunderbare Haarpracht, wunderbares Aussehen, Outfit, aber sie sind innen drin verletzt, verwundet. Und Absalom hat ein inneres Brandmal gehabt, das keiner gesehen, was in seinem Leben los war. Absalom hat so viel Ungerechtigkeit beim David zu Hause erlebt und er hasste seinen Vater. Den bringe ich um. Verstehst? Und das ist Rebellion. Das hat es vielleicht nicht öffentlich gesagt zuerst einmal. Aber in seinem Herzen, da war Groll, Bitterkeit. An Absalom sieht man, wie Rebellion entsteht und wie es zur Rebellion kommt. Zuerst muss er so viel schlucken, dieser arme Kerl, von seinem frommen, religiösen, gottergebenen Vater. So viele Christen sind so fromm und religiös, aber zu Hause versagen sie und meine Botschaft ist auch hier ein Stück weit für die Männer. Ich werde heute für die Männer predigen. Die Frau, die Familie versagt, wenn der Mann versagt, wenn der Vater versagt. Und der liebe David war gar nicht so fromm, wie manche Christen hinstellen. Ja, der hat Psalmen geschrieben, der hat viel auf der Harfe gespielt. Aber hier beim Absalom, wir sehen eine gestörte Vater-Sohn-Beziehung. Da gab es Familienkrieg in der Familie dort, in der Familie Davids. Absalom hatte ein unsichtbares Brandmal, das hat sich im Laufe der Zeit mehr und mehr eingebrannt in seinem Leben. Äußerlich war Absalom makellos, blendende Erscheinung, hatte alles und hat genug Spielzeuge gehabt. Er hat eine eigene Armee sogar aufbauen können, er hat ein eigenes Schloss gehabt, alles hat er gehabt. Lies 2. Samuel Kapitel 14, da ist diese Geschichte so von Absalom aufgearbeitet. Er war innerlich verletzt. Rebellion entsteht, wenn wir innerlich verletzt sind. Wenn wir irgendwo eine Verletzung vor allem von den Eltern bekommen, wenn die Eltern uns nicht mögen, wenn die Eltern für uns sich nicht sorgen, wenn die Eltern ihre Aufgabe nicht erfüllen. Vater, Mutter, beides gehört dazu. Absalom hatte eine Schwester, die hieß Tamar. Sie war wahrscheinlich genauso hübsch, genauso schön und genauso adrett wie er selber. Tolles Haar, tolles Outfit. Und da ist passiert, dass dieser Halbbruder Amnon hier sich an dieser Schwester vergangen hat. Er verliebte sich zuerst einmal ein Theater. Wie erreiche ich das Mädel? Dann spielt er krank und bitte David, kann mich die Tamar versorgen, pflegen und so weiter. 2. Samuel Kapitel 13 ist ihre Geschichte, kannst nachlesen. Er wollte allein mit Tamar sein und hat die vergewaltigt am Schluss. Und wir sehen, das hat der Absalom erlebt. Meine Schwester, meine eigene Schwester, die ist vergewaltigt worden. Und daraufhin hat Absalom in seinem Herzen gefasst, ich werde diesen Kerl umbringen. Der hat meine Schwester vergewaltigt. Und vielleicht hast du auch in deiner Familie erlebt, wie deine Schwester, dein Bruder, irgendjemand vergewaltigt, missbraucht wurde. Und so entsteht Rebellion. Denen zeige ich's. Denen gebe ich's. Er fand, später hat dieser Absalom die Tamar in seinem Haus aufgenommen. Sie blieb bis zum Schluss bei ihm, wohnte bei ihm. Und das Problem war, David hat nichts unternommen. Da ließ es einfach schleifen. Und das ist das Problem. Du siehst diese Ungerechtigkeit, da passiert etwas und der David lässt schleifen. Und da war ein Hass gegen Amnon hier. 2 Jahre, das unternimmt der Vater gar nichts. Und dann nimmt er die Sache in der Hand. Selbstjustiz macht er hier und bringt diesen Amnon um. Und auch da sagt der Vater nichts. Auch da, er wird zwar wild, er wird zornig, aber er unternimmt nichts. Und Absalom ergreift dann die Flucht, flieht irgendwo hin. Und wir erleben diese Rebellion. Viele Menschen fliehen dann in Alkohol, in die Drogen, in die Medikamenten oder was weiß ich, vielleicht ins Ausland, wandern aus. Er ging nach Gesur. Dort regierte sein Großvater mütterlicherseits. 2. Samuel 13, kannst nachlesen. Nach 3 Jahren durfte er wieder nach Jerusalem zurückgehen. Der Vater wollte ihn nicht sehen, die ganze Zeit. Der Vater wollte mit diesem Jungen nichts zu tun haben. Und der Junge wollte unbedingt mit dem Vater das Problem besprechen, das Problem lösen. Hat eine kurze Begegnung mit dem Vater dann, aber dieser Vater hört ihm gar nicht zu. Und so entsteht Rebellion, wenn Menschen einem nicht zuhören. Das musst du alles in dir selber hineinfressen. Dann nimm Schokolade, dann frisst alles Mögliche in dir hinein. Nach dieser Zusammenkunft beim Vater David begann Absalom seinen Vater zu hassen und Intrigen zu spinnen. Den bringe ich um. Aber zuerst einmal stahl er die Herzen der Menschen, heißt es, nachdem er Amnon getötet hat, die Herzen der Menschen. Ihr müsst nicht zum David gehen, der David ist ungerecht. Der David ist so ungerecht. Weißt du, der hat mir nicht geholfen und der löst die Probleme nicht. Diese Gerecht und Ungerechtigkeit, verstehst du, löst nicht. Und Absalom marschierte mit seinen Truppen dann in Jerusalem eines Tages und will den Vater vom Thron stürzen. Wir kennen diese Geschichte. Ich will nur ganz kurz streifen. Wie entsteht Rebellion? Sein Vater ist plötzlich so überrumpelt. Mein Sohn und du, Brutus, kennen wir auch in der römischen Geschichte. Und du? Von dir hätte ich es gar nicht erwartet, mein Sohn. Er ist plötzlich überrumpelt, ergreift die Flucht, muss fast nackt oder barfuß über den Jordan fliehen, bringt sich auf der anderen Seite vom Jordan in Sicherheit. Es entsteht eine Entscheidungsschlacht. 2. Samuel Kapitel 18 kannst du nachlesen. Und dann sagt dir Vater David, du siehst es, eigentlich will er schon das Richtige, aber er macht das Falsche. Joab, schone den Absalom. Joab, schone den Absalom. Schone mein Kind. Verstehst du? Das Kind in ihm. Er ist ja selbst mit betroffen irgendwo. Und wir kommen nachher auf das Problem zu sprechen. Schone meinen Sohn Absalom. Und im Lauf der Schlacht passiert etwas, dass er so auf sein Maultier sitzt. So ein Mischtier. Kein Esel, kein Pferd. Er sitzt auf seinem Maultier und der rennt. Und plötzlich bleibt er mit seinem Haar, das war ja sein Problem, seine Haare waren sein großes Problem wahrscheinlich, schön gestylt. Und dann bleibt er hier in Baum hängen, in der Terebinte. Das ist auch so ein Friedhofbaum. Da bleibt er hängen. Das Maultier rennt weiter und er hängt in der Luft. Er hängt zwischen Himmel und Erde. Und das ist die Situation, wo Menschen mit Verletzungen, die hängen zwischen Himmel und Erde. Die sind nicht richtig hier und die sind auch nicht richtig bei Gott im Himmel. Die hängen in dieser Terebinte, in diesem Friedhofsbaum. Absalom war zwar immer noch am Leben, aber er hängt. Und du bist auch am Leben und du fristest dein Leben. Du fristest dein Leben dahin, zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und dem Teufel, zwischen dem Guten und dem Schlechten. Und dann kommt Joab und sagt, das ist meine Stunde, das ist meine Gelegenheit. Nimmt seinen Dolch und seinen Spieß und sticht ihn ins Herz. David trauert nachher, wir hören ja, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom. Oh, dass ich lieber an deiner Stelle gestorben wäre. Oh, mein Sohn Absalom, oh, mein Sohn Absalom. Das sind die Väter, das sind die Mütter. Oh, mein Sohn, oh, meine Tochter, oh, mein Kind. Ohne Frage hat er sich Absalom gegenüber seinem Vater sehr schuldig gemacht. Da ist keine Diskussion, was er angestellt hat, das ist böse. Aber das Problem war ein inneres Problem. Und so viele Menschen werden ausfällig, werden schlecht, das schön eine ganze Familie, nur weil sie Frieden haben möchten, aber sie finden keinen Frieden. David fühlte sich mitschuldig, aber die Reue ist zu spät. Er hätte sich vorher die Sache annehmen sollen, vorher über die Sache reden. Er hat nicht gefragt, lieber Gott, warum das alles? Er hätte zum Psychologen gehen müssen oder zu einem Seelsorger gehen müssen. Er hätte die Sache vor Gott bringen müssen, zu seinem Propheten Nathan vielleicht womöglich. Zum Samuel hat er sich nicht mehr getraut, weil Samuel ihm nicht alles so durchgehen ließ. Oder vielleicht lebt er auch nicht mehr. Aber zum Propheten Nathan, der die ganze Sache so managt, damit alles recht und gut wird. Mein Thema ist heute, leg die Rebellion ab. Wie verarbeite ich Rebellion? Ich habe vorhin gesagt, Gott sagte zu Kain, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Wie mache ich das? Wie herrsche ich über die Sünde, die vor der Tür liegt, die draußen auf mich wartet, sobald ich das Haus verlasse, sobald ich frei bin, solange mich niemand sieht, solange mich niemand hört. Die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Es gibt ein zu spät, liebe Geschwister. Und da kann man nichts mehr regeln. Der David konnte auch nichts mehr die ganze Geschichte regeln, was in seinem Haus passierte. Eltern haben eine große Verantwortung und sie sollen dafür sorgen, dass ihre Kinder nicht rebellen werden. Dass sie nicht gegen Vater und Mutter rebellieren, gegen die Gesellschaft rebellieren. Und die ganzen Revoluzzer, wenn ich so die Geschichte von Revolutionären studiere, ich habe mir mal die Mühe gemacht, all diese Revolutionäre, die haben eine Verletzung gehabt. Warum der Stalin so ein böser Kerl war, der wurde geschlagen, wurde in eine Priesterschule geschickt, der sollte Priester werden und der ist missbraucht worden dort bei den Priestern und deshalb wurde er so rabiat. Und alle diese Menschen haben eine innere Verletzung gehabt. Oder Hitler, warum ist Hitler Hitler geworden? Der ist nicht als Teufel vom Himmel gefallen. Der Hitler wurde verletzt. Ach, was will dieser primitive Maler? Der kann Postkarten malen. Verstehst du, keiner wollte es in ernst nehmen. Und Menschen, die nicht ernst genommen werden, die werden zu Rebellen. Wie wird man ein Rebell? Das ist mein Thema. Zuerst mal aufarbeiten. Eltern haben eine Verantwortung für ihre Kinder. Zuerst einmal. Und warum Hitler die Juden gehasst hat? Ja, das ist auch kein Zufall. Er war auch ein Panscherl. Schinkelhuber, verstehst du? Die Mutter war eine Jüdin, so kommt aus dem Jüdischen, das wollte er gar nicht wahrhaben, aber das war die Geschichte. Man war irgendwo verletzt, irgendwo misshandelt, irgendwo festgelegt durch irgendetwas und dann hat man sich festgenagelt. Der Teufel versteht uns festzunageln, irgendwo, deshalb, du solltest deine Geschichte aufarbeiten und versuchen mit Gottes Hilfe deine Geschichte aufzuarbeiten. Hier die Eltern und das ist im Hause Davids gewesen. Ich will so diese heiligen Kühe schlachten. Denk nicht der große König David. Er war ein großer König, aber ein schlechter Vater. Ein schlechter Vater. So viele Eltern sind nur materialistisch. Nur noch Geld scheffeln, nur noch dies sich anschaffen, noch jenes anschaffen und so weiter. Und sie haben keine Zeit für die Kinder. Und die Kinder brauchen eine Zeit. Die brauchen ein Gespräch von Vater und Mutter. Ich weiß, wie es mir gut getan hat, wenn ich Fehler gemacht habe, dass jemand zu mir kam und mein Vater kam. Ach, Johannes, es geht alles vorbei. Nimm das nicht so dramatisch. Das hat mir so gut getan, als wenn der liebe Gott zu mir gesprochen hätte. Meine Mutter war streng. Die sagte, warte, wenn der Vater nach Hause kommt. Verstehst du? Und mein Vater kam nach Hause. Und dann, wenn er mich manchmal strafen musste, er musste mich manchmal strafen, aber dann sagte er, Johannes, das tut mir so weh, dich zu strafen. Das schmerzt mir mehr als dir. Und dann saß er da und hat mich versohlt. Bei uns gab es noch Streicheleinheiten. So sind wir groß geworden. Und dann saß er da, die Tür zugemacht. Johannes, hast du mich lieb? Weißt du, und dann muss ich dem Vater einen Kuss geben und sagen, Papa, ich hab dich lieb, auch wenn du mich verprügelst oder wenn du mich versohlst. Und das ist so wichtig, dass die Geschichte zu Hause aufgearbeitet wird, dass wir nichts nachtragen. Und so viele Menschen tragen was nach. Ich habe hier einen Schweizer Prediger mal gehabt und dieser Schweizer Prediger hat ja eine Geschichte erzählt. Da ist ein Junge, der hieß auch Johannes, der hat Schmetterlinge gesammelt und er geht weiter und weiter und weiter und kurz vor dem Abhang und der Vater war Jäger, er kannte das Gebiet und er sagte, wenn mein Johannes noch weitergeht, dann stürzt er ab. Dann kann ich die Leiche aufsammeln unten und dann nimmt er sein Gewehr und schießt seinem Johannes ins Bein. Dann kommt der Vater hoch, holt ihn ab. Du bist nicht mehr mein Vater. Du hast mich angeschossen. Ja, sagte Johannes, ich musste das machen, sonst wärst du abgestürzt. Weißt du, aber das gehört, die Strafe, und die Strafe muss richtig verarbeitet werden. Und da entsteht Rebellion. Gott straft mich, Gott züchtigt mich. Und in meiner Bibel heißt es, welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Der nimmt er ganz schön in die Mühle. Und arbeitet an einem, nur nebenbei, damit wir diese Geschichte verstehen, wie entsteht Rebellion. Und dieser Prediger hat hier uns erzählt, was mit diesem Jäger war. Der hat lange Zeit versucht, ihn lieb zu haben, sein Johannes, bitte vergib mir, ich habe das aus Liebe getan. Und er sagt, nein, du bist ein böser Vater, du hast mich angeschossen. Du hättest auch mich erschießen können. Aber nur nebenbei, verstehst du, wir müssen auch lernen zu vergeben, was passiert ist. Und viele Leute wissen nicht, wie arbeite ich mit der Vergebung, wie arbeite ich Vergebung auf. Passieren schreckliche Dinge. So, mein Vater sitzt da, faltet die Hände und wartet, bis ich komme. Ich plärre vielleicht, was weiß ich, was mit mir los ist. Und er wartet, bis ich komme. Hast du mich lieb? Aber das passiert bei den wenigsten Leuten. Das passiert bei den wenigsten Leuten. Und viele Kinder wachsen auf, ohne Nestwärme, einfach in der Krippe abgeschoben. Diese Eltern-Kind-Bindung ist so wichtig, Geschwister. Das ist so wichtig. Nicht die Kindergartentante oder die Lehrerin. Nein, der Vater und der Mutter. Gott hat uns Vater und Mutter gegeben. Und da müssen wir dieses Problem aufarbeiten. Bei vielen Leuten ist die Familie bankrott. Die können gleich Offenbarungseid aufgeben. Die Familie ist bankrott. Da klappt nichts mehr. Und wenn in der Familie nicht klappt, klappt es nirgendwo. Ich weiß doch, ich habe euch erzählt hier diesen Fall, was ich in Steglitz hatte. Da bekehrt sich bei mir in der großen Kirche eine Frau und die Familie ist zerstört. Ihre Familie ist zerstört. Ich sage, ihr ging es furchtbar schlecht. Und dann sage ich, ja Schwester, wie sieht's mit deiner Familie? Ich will mit ihnen nichts zu tun haben. Und diese Frau hat einen Süfke hier vom Breitscheidplatz geheiratet. Einen Analphabeten sogar. Sie war eine Studierte, sie hat Philosophie studiert gehabt, ich glaube sogar einen Doktor gehabt. Und sie hat nur aus Protest gegen die Eltern gearbeitet und sie hat hier, wie gesagt, diesen Süfke geheiratet. Sie haben nur ein Kind gehabt, im Rausch gezeugt, dieses Kind war auch behindert noch dazu. Und der Mann starb und ich hielt die Beerdigung für diese Familie und so weiter. Und sie hat da alles nur aus Protest gegen die Eltern gemacht. Die Geschichte mit Absalom wiederholt sich immer wieder. Aus Protest gegen die Eltern. Vater und Mutter saßen in der Beerdigung und die wollten mit der Tochter reden. Und ich habe mich gewundert, warum klappt es bei der Frau? Die Eltern haben viel Geld gehabt, die hätten die unterstützen können, die hätte gar nicht arbeiten müssen. Aber sie hat nur aus Protest gegen die Eltern gearbeitet. Und wer aus Protest gegen die Eltern arbeitet, arbeitet für den Teufel. Und da muss ich nicht wundern nachher, dass sie bankrott ist. Dass sie kaputt ist, dass die Ehe nichts ist, dass das Leben nichts ist. Und wenn die Frau sieht, sie war richtig zerfurcht in dem Gesicht. Sorgen, Kummer. Mein Leben klappt nicht. Mein Leben ist verfahren. Das Leben ist verfahren, wenn man Rebellion im Herzen hat. Gegen was auch immer. Gegen Autoritäten, welcher Art auch immer. Gegen den Pastor. Gegen die Gemeinde. Gegen die Christen. Gegen Bruder, gegen Schwester. Absalom hat das liederliche Leben seines Vaters gesehen. Er weiß, wusste ganz genau, was da passiert ist. Er wollte, ja, dass der Vater mit ihm spricht, ja, dass er die Sache aufarbeitet und sagt, Kinder, das ist mir passiert, das ist menschlich, was alles hier gewesen ist. Aber der hat gar nicht mitreden lassen, der hat alles unter den Teppich gekehrt, das macht schon der Herr. Ich habe alles mit Gott besprochen. Lies mal, der hat alles mit Gott besprochen, geplärrt, bis er keine Tränen mehr hatte, aber sein Problem war nicht gelöst, in seinem Haus, in seiner Familie. Du kannst zu viel beten. Und da ist noch der Joab. Joab, der diesen Absalom umgebracht hat, einfach so mit seinem Speer gemordet hat. Weißt du, Joab hat zu viel gewusst. Der Joab hat sogar den Auftrag ausgeführt, dass der Uriah ermordet wird, diesen Meuchelmord. Der hat alles miterlebt. Und David hat es angewiesen, mach den Krieg so ernst und dann zieh dich schnell zurück und setz den Uriah an der vordersten Front. Wir kennen ja diese Geschichte. Und dann sollte Uriah getötet werden, damit er die Bathsheba heiraten kann. Und das ist die Geschichte hier. David war hier durch seine Sünde blockiert. Joab als Feldherr sah hier jetzt eine Lösung. Jetzt kann ich den Absalom ja durch die Klinke springen lassen. Und der Wunsch Davids, den Jungen zu schonen, war für ihn dumm und töricht und sogar schädlich als Feldherr, sogar verderblich. Und kurzerhand erledigt er das. Das war nicht sein Problem. Das war Problem von David. Er hat kurzerhand alles erledigt. Und David war nicht in der Lage, Joab groß zu widersprechen. Der hat schlechtes Gewissen gehabt. Menschen, die ein schlechtes Gewissen haben, die sind Waschlappen. Die sind Versager. Und David war ein Versager, weil er, ja, was da alles passiert ist damals, das hat er nicht aufgearbeitet. Die Familie wusste alles. Und ich bin überzeugt, die Familie wusste, was zu Hause passiert ist. Und deshalb konnte er sich nicht durchsetzen. Was will der Alte mir erzählen? Was will er da sagen? So, er ließ sich dann nachher ganz groß feiern. Seine Armee hat bei der Armee Absaloms gesiegt. Wir sind Sieger, aber innerlich war er kaputt. Dahin führt die Rebellion. Wir sehen, wie David hier nur äußerlich einlenkt, aber innerlich, das war nur von vorübergehender Art. Das Verhältnis mit Joab war sowieso getrübt und angespannt. Und das alles hat der Absalom miterlebt, diese ganzen Spannungen zu Hause, und die wurden nicht verarbeitet. Wenn Spannungen nicht verarbeitet werden in deinem persönlichen, privaten Leben, dann kannst du draußen gar nicht groß erfolgreich sein. Der Teufel weiß, er ist der Ankläger der Brüder. Und ich frage mich, was war beim David wirklich los? Was waren seine Probleme? David hatte selbst große Probleme in der Erziehung. Er hat keine richtigen Erziehungsvorbilder gehabt. Er war als Junge von seinem Vater abgelehnt. Sachte Kind, ach, Nummer 8, was willst du? Versteht? Als Samuel kam und zum König jemand aus dem Hause Isai salben sollte, da hat der Vater Isai den David gar nicht eingeladen. Was will der Hirtenjunge da, dieser Bub? Ja, der hat hier nichts zu suchen. Seine Brüder lehnten ihn ab. Als dieser David einmal aufs Lager der Israeliten kommt und so weiter und sieht den Goliath dort stehen und sagt er, ja, warum unternimmt er nichts? Und du siehst hier, auch David hat diese Probleme gehabt, seine Eltern Probleme. Er gab die Probleme, die er zu Hause erlebt hat, gab er an seinen Sohn Absalom, an seine ganze Familie weiter. Verletzte verletzten andere. Und auch die Brüder haben gesagt, was willst du? Du bist nur neugierig, du wirst nur den Krieg sehen. Du wirst hier etwas erleben. Auch dann nachher später sein Schwiegervater Saul hasste ihn, verfolgte ihn, jagte ihn wie ein Kaninchen. Auch seine eigene Frau, die Michael, die Tochter Sauls, hat ihn ausgelacht. Wer nimmt sich so einen König, dass der da auf Lendenschutz rumtanzt? Er wurde gar nicht akzeptiert. Und das, was er erlebt, das gibt er weiter. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir Dinge, die wir in unserem Leben erleben, dass wir sie verarbeiten, sonst werden wir Rebellen, sonst geben wir die Rebellion an die nächste Generation und noch an die übernächste Generation weiter. Und aus unserem Leben wird nichts. Da können wir natürlich ganz fromm sein. Der Herr ist gut. Der Herr ist mein Hirte. Verstehst du? Man kann Gutsprüche machen, aber das Leben, Familienleben ist, was wirklich das Leben ausmacht. So wie man zu Hause ist. So, wir sehen hier, die Tochter Sauls hat ihn ausgelacht. Nein, ja, David hat ja überhaupt keine richtigen Erziehungsvorbilder gehabt. Weder sein Vater, noch der Schwiegervater. Und wie sollte ein abgelehnter Mensch was anderes weitergeben können, als nur Ablehnung? Er kann noch so fromm sein, er kann noch so oft in der Gemeinde gehen, er kann noch so viel machen. Absalom, mein Sohn Absalom. Ja, David brach innerlich zusammen, als er die Todesnachricht hörte, als er ja zu dieser schrecklichen Erkenntnis kam, dieser Bruch zwischen Vater und Sohn, nun ist nichts mehr zu kitten, ist alles vorbei, der ist tot. Was wollen wir jetzt noch machen? Sein Vater hat ihn nicht anerkannt, darum hat Absalom, Kapitel 2. Samuel, Kapitel 18 hier, in seinen Lebzeiten erlebt, dass mein Vater auch mich nicht anerkennt. Und weißt du, was Absalom macht? Er baut ein Denkmal für sich selber. Ein großes Denkmal. Zum ersten Mal, er baut sich selbst ein Denkmal. Er will beweisen, ich bin was. Ich kann was. Und ich bin auf dich, Vater, nicht angewiesen. Auf euer Geld. Und was auch immer sein mag. Ich spreche hier aus der Seelsorge. Ich weiß, was so alles in Familien hin und her passiert. Der baut sich im Königstal ein Denkmal. Und später wurde er auch dort begraben. Aber du siehst, wo schuldhaftes Versagen in der Erziehung hinführt. Und deshalb ist die Frage, wie war deine Erziehung, wie war meine Erziehung, wie war unsere Erziehung? Der Tod Absaloms hat David deutlich gezeigt, wie er an seinem Sohn schuldig geworden ist. Ja, da nützen die großen Krokodilstränen nichts. Er musste erkennen, dass er wenig Zeit für seinen Jungen genommen hat. Ja, seine ganze Energie hat er da in Reisen verplempert, im Kriege und so weiter, hat ein großes Reich aufgebaut, aber er hat sich nicht für seine Familie gekümmert. Was nützt es, wenn du ein großes Reich, ein Imperium aufbaust und deine eigenen Kinder, dein Fleisch und Blut vor die Hunde geht? Nur nebenbei. Er musste erkennen, dass er wenig Zeit für sie genommen hat, dass er sie nicht unterwiesen hat, dass er in Absalom nichts investiert hat. Was nützt es, du investierst in die ganze Welt, predigst allen Menschen das Evangelium und du investierst nicht in deine eigene Familie und deine eigene Familie geht vor die Hunde. In materieller Hinsicht ging Davids Söhnen wirklich gut, also nicht schlecht, kann ich nicht sagen. Wenn ich lese 2. Samuel Kapitel 13, sie haben Feiern veranstaltet, eine Party nach der anderen. Absalom verfügte über ein riesiges Vermögen, hatte Wagen, Pferde, eine kleine Armee, 2. Samuel 15. Äußerlich fehlte dem Kronprinzen gar nichts, aber innerlich. Trotzdem ist die Geschichte Davids eine große Katastrophe. Weißt du, äußerlich alles perfekt. Alles geregelt, alles geordnet. Wir haben alles im Griff. Warum eigentlich? Was war die Ursache davon, dass die Kinder Davids kein richtiges Familienleben erlebt haben und nicht kennengelernt haben? David hatte als König sehr viel im Reich zu tun, sehr viel war er unterwegs, hat eine Patchwork-Familie gehabt, von diversen Müttern waren die Kinder und die Kinder hatten Riesenprobleme und diese Probleme wurden nicht aufgearbeitet. So entsteht Rebellion. Denen sage ich, ich gehe auf die Barrikaden. Das machen die Revolutionäre. Weißt du, die sind nur auf die Barrikaden gegangen, weil sie gesehen haben, bei uns hat alles versagt. Auch Absalom, ja, ich erreiche meinen Vater nicht wirklich. Wir sitzen zusammen, wir essen zusammen, aber ich erreiche ihn nicht, wie ich erreichen sollte als Sohn, als Prinz. Die heranwachsenden Söhne Davids konnten nicht wirklich mit ihrem Vater was abnehmen, von ihrem Vater was abnehmen. Sie konnten sich an ihm nicht orientieren oder abarbeiten oder dass sie sich an ihrem Vater aufrechnen können. Mein Vater war ein großer Mann. Ja, das war er nicht. Auch wenn es in der Bibel so steht. Ich will dich nüchtern machen und sachlich machen. Was nützt das Äußere, das ganze Religiöse? Und Paulus sagt, ich möchte nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. David wich immer wieder dem Gespräch aus, kehrte schön unter einem Teppich. Absalom wollte ihn gar nicht sehen. Der hat irgendwie einen Komplex gegen ihn gehabt. Wie muss sich dieser Junge gefühlt haben? 2 Jahre lang. Der Vater will mit ihm nichts zu tun haben. Der Vater gibt dem Sohn aus dem Weg. David wollte, Joab hat das nachher eingefädelt. Ja, endlich mal bringt, lass doch den Absalom nach Jerusalem kommen. Du siehst also, hier sogar andere machen sich dann Arbeit, Mühe und Gedanken. Bring doch deinen Sohn Absalom nach Jerusalem, der gehört dorthin als Prinz. Und ich sage noch einmal, wenn der Mann versagt, versagt die Familie, versagt die ganze Gesellschaft. Absalom hatte inzwischen Kinder selber gehabt und hatte eine Tochter gehabt und die hieß Tamar. Warum? Weil er das Problem nicht aufgearbeitet hat mit seiner Schwester. Er nannte Tamar. Also die Geschichte ging für Absalom weiter. Er hat diese Geschichte nicht einfach zu den Akten gelegt. David natürlich alles vergessen. Hat sich gar nicht gekümmert. Was an ihr verbrochen worden war, das beschäftigte ihn gar nicht. Er war passiv. Und da beginnt Rebellion, wenn wir passiv werden. Wenn wir sagen, ja, das wird schon der Herr machen. Das macht schon der Heilige Geist. Und das macht schon der liebe Gott. Nein, der liebe Gott macht nichts. Wir müssen den Dreck aufarbeiten, was in unserem Leben passiert ist. Sonst werden wir unser Chaos und Katastrophe erleben. Und so empfand er diese Passivität seines Vaters als eine, ja, dass er alles durchgehen ließ, nichts unternommen hat. Sogar als er seinen eigenen Bruder umbringt. Da wurde wild, bisschen zornig, bisschen getobt, aber dann war die Sache auch wieder vorbei. So wird man ein Rebell. Weder Tamar noch Absalom selbst waren dem Vater etwas wert. Als David, der David hätte sich um das Mädchen kümmern müssen. Mädchen, komm bei mir im Schloss, du kannst bei mir wohnen. Aber nein, das war dem vollkommen egal. Der Mensch war ihm vollkommen egal. Was ist es, wenn dir der liebe Gott wichtig ist, aber der Mensch dir vollkommen egal ist? Ich spreche hier ernst, ich möchte, dass wir Dinge begreifen. Wie kommt Rebellion zustande? Und wir lesen auch nirgendwo, dass David irgendetwas für Tamar tat. Schließlich hielt Absalom das Schweigen Davids nicht mehr aus und sagte, ich kann nicht mehr. Wenn ich schuldig wäre, hat er in 2. Samuel 14, 32 gesagt, wenn ich schuldig bin, dann soll er mich töten von mir aus, Vater David. Dann soll er mich töten. Also, ich nehme alles im Kauf. In diesem Ausruf entlud sich der ganze Qual des Sohnes, dieses innere, unsichtbare Brandmal. Mein Vater ist unerreichbar. David war ein guter König, aber ein schlechter Vater. Nach dem kurzen Besuch, was er damals mit dem Vater hatte, er wollte was mit ihm besprechen. Nur ein paar Minuten, verstehst du, und dann bitte der Nächste. Der hat den Sohn gar nicht wichtig genommen. Und da steigt so eine Antipathie gegen den Vater. Er zog sich zurück, dieser Absalom scheute sich nicht mehr, ja, mit dem Vater was anzufangen und wollte auch gar nicht mehr. Und da wuchs in ihm ein Geist der Rebellion. Ich stelle meinen Vater bloß, ich blamiere ihn nach Strich und Faden. Und er hat es, weißt du, der hat den Vater blamiert, macht ihn lächerlich, der taugt sowieso nichts. Verstehst du, diese Fromme da? Mit seinen Kumpanen strebte er ja, nach einer neuen Welt. Er war ein Revoluzer. Er wollte eine neue Welt schaffen für sich. Neues Königreich. Diese vaterlose Kultur, in der stecken wir alle jetzt miteinander drin. In unserer Gesellschaft heutzutage. Eine vaterlose Kultur. Und besonders hatte die Rechtsprechung Davids durch Kakao gezogen. Der weiß selber nicht. Der ist selbst ein Lump. Was will der als Gerechter, was will für eine Gerechtigkeit hier verkündigen? Absalom geht ein letztes Mal nochmal zum David und bittet seinen Vater noch, erlaube mir nach Hebron zu gehen, auch wieder fadenscheinig, so scheinheilig. Ich habe ein Gelübde gemacht und ich möchte das Gelübde erfüllen in Hebron. Kannst ja nachlesen. So fromm gefärbt. Natürlich, der Vater geht dem Absalom auf Leim. Ja, der will ein Gelübde. Der hat an Gott ein Gelübde gemacht, schon vor Jahren. Und jetzt will er das einlösen. Und der Alte glaubt es. Der prüft es gar nicht, der denkt es gar nicht nach, was da gesagt wird. Ich habe ein Gelübde aufgemacht und ich will dieses Gelübde erfüllen. David merkt nichts. Weil er sich nicht mit dem Jungen beschäftigt hat, merkt David überhaupt nichts, was da gespielt wird. Jedes Wort, das aus dem Mund des Absalom kommt, war ja, verlogen. Er wollte nur dem Vater eins auswischen. Rebellion. Ist das wieder irgendjemand, was auswischen wollen? Und der Absalom steigerte sich bis zu einem zwanghaften Hass. Und dieser entlud sich, dass er dann den Aufstand gemacht hat. An dieser Revolte und so weiter gegen David haben nicht nur junge Leute teilgenommen. Nur ehrlich, manche Leute denken, nur die Jugend rebelliert, nur Jugend steht auf. Nein, auch ein alter Professor, dieser, hier, lies mal Offenbarung, 2. Samuel Kapitel 15, Vers 12, da war dieser Ahitophel, und das Wort von Ahitophel steht in der Bibel, der schloss sich dem Absalom an. Das Wort von Ahitophel war so, als wenn es Gottes Wort wäre. So ein Professor, so ein Lehrer, so ein gebildeter Mensch war er. Und er gehörte einmal zu den wichtigsten Vertrauensleuten Davids. Und der schwenkt um und er geht zum Absalom. Warum? Die Bibel sagt, dass in jener Zeit der Rat des Ahitophels so schwer wog, als wenn Gottes Wort befragt worden wäre, 2. Samuel Kapitel 16, Vers 23. Wer war dieser Ahitophel? Der war der Großvater von der Bathsheba. Und du weißt ja, was mit der Bathsheba passiert ist? Offensichtlich war er innerlich, dieser Ahitophel, innerlich nicht damit fertig. Er war ein verbitterter Mann. Die ganzen Leute um David herum waren alles verbitterte Menschen. Er war ein verbitterter Mann, wegen der Sünde an seine Enkelin, was David damals gemacht hat, nicht nur Enkelin, sondern auch an seinem Schwiegerenkel, an diesem Uriah, dass er so einen Meuchelmord veranstaltet hat. Das hat er nicht vergessen. Und sicher trieb ihn auch der Mord von diesem Uriah um. Wie konnte David den Heiligen spielen, und er ist ein Verbrecher? Das lag in der Luft. Als ihm sich eine Gelegenheit bot, zur Vergeltung, hat er sich sofort umgeschwenkt, ging zum Absalom. Ahitophel, ja, ging in seiner Rache gegen David eiskalt vor. Und weißt du, was der Ahitophel dem Absalom geraten hat? All die Nebenfrauen, die David hier zurücklässt, vergewaltige sie öffentlich. Und zwar auf dem Dach des Palastes, dass das ganze Volk sieht. Und weißt du was? Von dem Dach des Palastes ist die Sünde geschehen zu Bathsheba damals, da geht er spazieren und sieht die Frau, die wieder unten badet. Und auf dem Dach, das hat der Ahitophel dem Absalom geraten, öffentlich blamieren. Die Sünde wird aufgearbeitet, die Rache kommt und Gott sagt, mein ist die Rache. Nur nebenbei. Oft von demselben Dach, mein Thema ist Rebellion, so langsam geht die 68er Generation zu Ende. Weißt du, da gab es auch Rebellion gegen die Alten, gegen das, was früher war. Die haben alle geschlafen, sind mit Hitler alle mitgelaufen und die sind nur Materialisten gewesen. Und weißt du, diese 68er Generation, die ganze Hippie-Bewegung, das ist genau das Gleiche. Rebellion. Und jetzt geht langsam diese Generation zu Ende. Sie wollten alle Freiheit und sie wollten alle damals das Gute. Sie wollten nicht so ein Leben leben, wie die Eltern gelebt haben. Nur noch Häusle bauen und nur noch Geld scheffeln. Sie wollten Freiheit. Und weißt du, was da passiert ist? Sie haben gar nicht gemerkt, dass sie infiltriert worden sind von Linksliberalen, von Kommunisten letztendlich. Und wir haben heute diese grüne Bewegung. Die grüne Bewegung ist nichts anderes als Endresultat hier dieser linksliberalen Bewegung damals. Der Wahlspruch damals lautete, Macht aus dem Staat, Gurkensalat. Und so weiter. Und wir sehen, was geschehen ist mit roten Zutaten, atheistischen, gottlosen Zutaten, was die Neulingen sich ausgedacht haben und so weiter. In den 30er Jahren, das ist passiert. Weißt du, der Krieg ging verloren, Weimarer Republik, da liegt so viel Verletzung. Und diese Verletzungen wurden in unserer Gesellschaft, in unserem Land, in Deutschland, in Europa nicht aufgearbeitet. Nicht aufgearbeitet. Und dann kamen die Philosophen, jeder soll tun und lassen und so weiter, was er will, ohne Rücksicht auf irgendwelche Autoritäten. Genauso wie in der Richterzeit, jeder tat, was er wollte. Die sexuelle Revolution ist ein Teil dieser 68er Bewegung, Du siehst es, das wäre sich irgendwo im Sex aus, alles miteinander. Man kann nicht gleichzeitig alles ausleben und dann erfüllte Beziehungen aufbauen. Diese Exzesse, dieses Ausufern, diese Freiheit, diese Kommunen. Und es fing alles mit den Kommunen an. Wir leben das aus. Und das waren die Vorbilder für unsere Jugend heute. Es ist alles erlaubt. Aber schaut die Ergebnisse an. Unsere Gesellschaft vereinsamt. Unsere Gesellschaft vereinsamt. Die 68er Bewegung hat inzwischen unseren Staat geprägt. Ich denke noch an Joschka Fischer, der als erster von den Grünen ins Parlament mit Turnschuhe einzog. Nichts gegen Turnschuhe. Aber ich wollte nur sagen, das sind die Instanzen, die sie durchlaufen haben. Christen haben einfach verpennt, meine Lieben. Die haben aufgehört, irgendwie vergessen, ihre Werte auszuleben. Ja, wir leben in der Kirche, in der Gemeinde und so weiter. Die Kirchenleute versteckten sich in den Kirchenmauern und sie förderten wenig christliche Eliten, wenig gläubige Menschen. Die sterben das aus. Jetzt überlege einmal, ich habe diese Tage mir Gedanken gemacht. Wo sind die ganzen wunderbaren Prediger, Pastoren? Der ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben. Und bald sterben alle. Die Heiligen nehmen ab. Kirchenleute haben sich versteckt hinter Mauern. Andere haben sich mit den Linksliberalen sich verbunden, vereinigt. So viele haben sogar in der evangelischen Kirche mit den Kommunisten mitgemacht. Ost und West, Deutschland, beides miteinander. Und der Satz von Jean-Paul Sartre, der lautete, und das war das Programm der 68er Generation, und die haben das konsequent durchgesetzt, der Mensch müsse sich immer wieder selbst erwerfen. Das sei der Sinn des Lebens. Was ihm in den Weg kommt, muss weg. Wenn es ein Kind ist, damals ging es um die Abtreibung, wenn es ein Kind ist, dann muss es ebenfalls elementiert werden. Verstehst? Man ging über die Gesetze Gottes hinweg. Das Leben ist wertvoll. Du sollst nicht töten. Aber hier, wenn es nicht wert ist, einfach geht mal drüber hinweg. Eine traurige Sache. Denn ein Mensch, der sich immer wieder selbst neu entwirft und so weiter und erfindet, der hat gar kein Fundament. Und unsere Gesellschaft ist fundamentlos, vaterlos. Die haben keine Grundlage mehr. Die hängen in der Luft wie der Absalom. Ehe und Familie wurde zerstört. Da hat sich die ganze Sexmoral geändert. Und ich sage euch, die Bevölkerung schrumpft. Unsere Bevölkerung wird ausgewechselt. Lesben und Schwule bekommen keine Kinder. Die sterben eines Tages alle aus. Die vermehren sich nicht. In den früheren Jahrhunderten, ihr Lieben, da sind die großen Völker genauso untergegangen und zerfallen. Ich denke nur an Rom, an Inkas, an Mayas. Und wir haben heute so viele einsame Menschen, die fast 20, über 20 Millionen Deutsche, nur Deutsche, leiden unter Einsamkeit. Ich habe keinen Menschen. Ob unser Volk das immer wieder abnimmt und dann nutzen die ganzen Flüchtlinge nicht, die kommen. Die Zuwanderer werden uns nicht ersetzen können. Das Römische Reich wurde auch durch Völkerwanderung abgelöst. Heute machen wir aus unseren Kindern, schaut doch die Kinder an, mir tun die Kinder so leid. Konsumtrotteln, Leistungstrotteln, Computertrotteln. Das sollen die machen. Und gerade jetzt durch diese Corona-Geschichte, da wird es richtig gefördert. Es richtig gefördert. Homeschooling und so vieles andere mehr. Und die Menschen werden, die Kinder vor allem, sie werden völlig auf die Wirtschaft getrimmt. Nicht mehr auf Mensch sein, sondern auf die Wirtschaft. So wie im Königreich David damals in Israel. Wir gehen einem totalitären Staat entgegen. Die 68er Ideale sind noch nicht zu Ende gedacht. Das ist nur ein Trugbild. Sartre sagte weiter, der andere Mensch sei der Hölle, was er da propagiert hat in seinen Schriften. Sein Idealbild war, dass jeder für sich alleine ist. Das ist kein Gemeinschaftsentwurf, wo jeder nur die Individualethik verwirklicht. Es führt zu totalen Einsamkeit. Das haben sie schon gewusst. Und ist noch nicht zu Ende gedacht. Die Einsamkeit nimmt überhand. Wird zu einem Riesenproblem. Einsamkeit ist ein Stigma, ein Fluch, ein Brandmal unserer Gesellschaft. Ich habe keinen Menschen. Immer wieder rufen mich Menschen an. Wenn ich frage, dann geh doch zu deiner Mutter, zu deinem Vater. Lebt dein Vater noch? Lebt deine Mutter noch? Ja, die leben noch. Aber warum gehst du nicht zu ihnen? Die könnten dir helfen. Und die sollten dir helfen. Oder auch die Kinder und die Familie. Beides ist eine Wechselbeziehung. Der Mensch ist nicht mehr gesellschaftsfähig. Eigentlich sollte der Mensch sozial sein, aber wir haben die Zivilisation verloren. Wir verwildern Stück für Stück in aller Liebe. Da kann ich predigen, so viel ich will. Und deshalb predige und halte diese Berliner Predigten. Die gehen von Berlin aus in die ganze Welt und versuche die einfach zu inspirieren, die Menschen. Die steigende Familienlosigkeit macht die Menschen krank. Ich habe keinen Menschen. Andere haben jetzt inzwischen, viele haben auch nicht einmal eine Gemeinde mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Die Forderung, dass alle tun und lassen können, was sie wollen, das führt nicht zu der Freiheit. Das führt zur Gefangenschaft, zur Sklaverei. Du hängst in der Luft wie Absalom. Vielleicht hast du keinen echten Vater gehabt. Jetzt komme ich langsam. Wie arbeite ich die Rebellion auf? Hör mal, Gott, der Herr, will dein Vater sein. Halleluja. Gott, der Herr, will dein Vater sein. Und du sollst sein Kind sein. Und lass dich von der väterlichen Lebensweise befreien. Weißt du, das gehört auch dazu. Das muss ich den Menschen sagen. Vergiss deinen Vater, vergiss deine Mutter, vergiss die ganze Gesellschaft, vergiss die ganzen Pastoren, vergiss die ganze fromme religiöse Klimbim und schau zu Gott auf. Gott, so wie Jesus gesagt hat, Vater unser Vater, mein Gott, ich habe keinen Vater. Ich habe keinen Freund, ich habe niemanden, aber du bist mein Vater, Halleluja. Finde wieder zu Gott zurück. Die Wunden müssen heilen oder du hängst am Baum am Schluss irgendwo. Lass dich aus Sodom und Gomorra rausführen. Die Bibel sagt, beteilige dich nicht an fremden Sünden. Wenn irgendjemand gegen irgendjemand rebelliert, mach nicht mit. Mitgehangen, mitgefangen. Löse dich von diesem Geist der Rebellion. Es ist ein Dämon in unserer Gesellschaft. Mein Vater. Und ich muss ehrlich sagen, die Nachkriegsgeneration, die konnte nicht anders. Die war im Krieg. Was glaubst du, was die Männer an der Front erlebt haben? Die Hölle, Stalingrad, denk nur dran. Oder Leute, die im KZ waren, was sie alles durchgemacht haben, die kamen wieder zurück ins Leben hier in diese Welt. Was haben die erlebt? Denen ging es nicht besser. So wie beim David. Ging es nicht besser. Du musst lernen, deinem Vater zu vergeben. Deiner Mutter zu vergeben. Und das kannst du nur, wenn der liebe Gott der Herr deines Lebens ist. Ich vergebe meinem Vater. Mein Vater konnte nicht anders. Ich denke nur, die Frauen, die Trümmerfrauen, die hier die Städte aufgebaut haben. Verstehst du? Vergib ihnen. Die konnten nichts anders. Oder hier die Frauen, die dann von den Russen vergewaltigt wurden. Oder drüben die Frauen, die von den Deutschen vergewaltigt worden sind. Die haben die Hölle erlebt. Und es muss irgendwie, ja, die geben das weiter, was sie erlebt haben. Das kannst du nicht verleugnen. Und du kannst nicht sagen, sowas glaube ich nicht. Doch, das ist so. Wenn du Psychologie studiert hast und dich ein bisschen mit dieser Psyche beschäftigt hast, wir geben immer weiter. Verletzte geben Verletzte weiter. Verletzung weiter. Deshalb steht ja auch in der Bibel, eine verstoßene, also eine Frau, die geschieden wurde, sollte der Priester nicht heiraten. Warum? Weil die Frau verletzt wurde und sie hat vielleicht diese Verletzung nicht aufgearbeitet. Und wenn sie dann mit dem Priester zusammenlebt, dann erlebt sie, dann gibt sie diese Verletzungen weiter. Ach, was wollen die? Und so weiter. Die geben die Verletzung weiter. Wir müssen zuerst mal geheilt werden von unseren Verletzungen, damit wir Segen weitergeben können und nicht den Fluch. David hat den Fluch weitergegeben von seinen Eltern, weil er das nicht verarbeitet hat. So, wir haben in der Bibel mehrere Rebellen. Geh raus, beteilige dich nicht an Sünden anderer Leute, mitgehangen, mitgefangen. Da ist in 4. Mose 16 die Rotte Korah, die rebellieren die Leute gegen Moses. Ja, du, verstehst du? Du kannst gut reden. Ja, glaubst du, dass Gott nur durch dich redet? Seine Schwester Miriam hat mit diesem ganzen Blödsinn angefangen. Sie war ein Schlappmaul, Entschuldigung. 4. Mose 12, Miriam. Die Bittere. Miriam war die Bittere. Auch die Maria war die Bittere. Also Miriam, Maria, das ist die Bittere. Sie war verbittert. Ja, mein Bruder, dieser Moses. Und sie hat den Aaron angesteckt auch. Und sie redeten, Miriam und Aaron redeten gegen Moses um seiner Frau willen, die war eine Kuschiterin, eine Farbige, und die er genommen hatte, als er dort in der Fremde war. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen, und sie sprachen: Redet denn der Herr nur allein durch dich? Weißt du, die Frau war das Problem, aber plötzlich ist ein geistiges Problem, nicht die Frau, ein geistiges Problem. Redet der Herr nur durch dich? Redet er auch nicht durch uns? Der Herr hörte das. Der Herr hört deine Rebellion. Der hört es. Brauchst nichts vormachen. Und weißt du, was passiert ist? Miriam wurde aussätzig. Lies mal diese Geschichte nach. Und wundere dich nicht, wenn du aussätzig mal wirst. Wenn du Gott nicht hörst. Schlappmäuler werden immer aussätzig. Steht in der Bibel. Rebellion entsteht aus Neid. Der ältere Bruder zum Vater sagt: Ja, und mir hast du nichts gegeben? Da ist schon. Wer ist jetzt der verlorene Sohn? Der Ältere, der gegen den Vater rebelliert. Und mir hast du nichts gegeben? Mir? Mir hilfst du nicht. Du siehst, im Judentum, in der Bibel, ist eine Verletzung nach der anderen an der Tagesordnung. Einen anderen Menschen zu kritisieren, ist, hör mir gut zu, eine Majestätsbeleidigung. Denn in jedem Menschen wohnt Gott. Auch in dem Schlechtesten, in dem Schlimmsten. Deshalb lass doch die Menschen in Ruhe. Gott ist in jedem Menschen. Und was Miriam tat, war eine direkte Beleidigung Gottes. Denkst du nur, dass Gott durch dich redet? Dich benutzt? Wir kommen nur so weit, wie Gott uns führt, wie uns erlaubt ist. Und Gott hat die Grenzen für jeden einzelnen Menschen festgelegt. Und der Eindruck der Ablehnung ist die Wurzel der Rebellion. Und mir hast du nichts gegeben? Adam fühlte sich durch die Lüge und die List der Schlange von Gott benachteiligt. Und mir gönnst du nicht. Ja, und die Schlange, was hat sie gesagt? Gott will nicht, dass ihr so groß werdet wie er. Und wenn ihr von diesem Baum esst, passt auf, ihr werdet sein wie Gott. Das ist deine Chance. Und was haben sie gemacht? Danach gegriffen. Er kam sich vor, als wenn Gott ihm etwas vorenthielte. Vielleicht kommst du dir auch in deinem Leben so vor, Gott vorenthält dir was. Ja, ich wollte heiraten und ich habe keinen Mann, keine Frau gefunden. Verstehst? Warum? Da ist so viel Pech und so viel Elend passiert. Guck mal, durch die Abtreibung, wie viele Ehemänner, wie viele Ehefrauen sind abgetrieben worden. Die sind heute gar nicht da, die sollten heute da sein, aber die sind nicht da. Und deshalb haben wir so eine Einsamkeit unter den Menschen. Schau, was in China los ist, diese Ein-Kind-Ehe, und meistens wollten die Jungs haben, und jetzt müssen sie in andere Dörfer gehen und die Mädels aus den anderen Dörfern klauen. Das ist in China, nach dieser Ein-Kind-Programm. Die Sünde holt die Menschen ein, und diese Abtreibung holt die Tausende und Abertausende Menschen, diese Millionen, die heute einsam sind, die haben keinen Partner, weil es gar keinen Partner gibt. Dieser Partner wurde abgetrieben. Schrecklich. Nur nebenbei, denk drüber nach. Mir gönnt er nicht. Was soll ich machen? Was willst du machen? Er kannte den Plan Gottes nicht, dieser Adam, und hat kurzerhand nach dieser Frucht gegriffen. Ja, er wollte nicht warten. Und Geschwister, es ist so wichtig, wir müssen warten, so wie Adam, bis Jesus kommt, bis Gott ein Wunder tut, bis Gott ins Fleisch kommt, bis Gott Mensch wird, und nicht gleich, ich will göttlich werden. Ich will was Besonderes werden. Ja, selber Selbstjustiz üben, Selbstgerechtigkeit schaffen. Ich will selber, jetzt nehme ich den Nächsten, der um die Ecke kommt. Und das machen die vielen Menschen. Und dann wundern sich, die Ehe klappt nicht, die Beziehung klappt nicht. Der Mensch wollte gleich göttlich werden. Gott wollte kein Gott sein. Gott wollte ein Mensch werden. Gott wollte menschlich werden. Und er ist Mensch geworden durch Jesus Christus. Rebellion kommt immer, wenn der Mensch Gott vorgreift und vorgreifen will, wenn er nicht warten will und wenn er sich damit nicht abfinden kann. Ja, das ist mein Weg. Ich habe keinen Partner gefunden. Ich bleibe allein. Und so weiter. Verstehst du, dass man sich damit abfindet und sagt, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich will nur die Wahrheit sagen. All diese Predigten, die ich erzähle, es sind keine Bekehrungspredigten, sondern Predigten aus der Seelsorge heraus für Menschen, die in Not sind. Wie werde ich mit meiner Not fertig? Ich will den Menschen helfen. Noch so schnell und so lang ich das kann. Ja, Und viele wollen nicht warten, weil es zu langsam geht. Lieber Gott, beschleunige schneller. Ich werde älter und da fährt der Zug mir davon. Ja, läuft die Zeit davon. Wenn man gegen Gott rebelliert, ihr Lieben, dann geht alles noch viel langsamer. Soll ich dir die Wahrheit sagen? Es geht noch viel langsamer. Es verzögert noch alles um Jahre, Jahrzehnte, mindestens um 40 Jahre. Ein Leben lang. Und dann dreht man noch ein paar Runden, dann bleibt man noch einmal ein paar Jahre sitzen. Denk an Israel. Israel rebellierte gegen Gott. Nein, das können wir unmöglich. Trotz in diesem Land sind Riesen, sind mächtige Städte, wir können das Land nicht einnehmen. Und was passiert? Sie müssen 38 Jahre im Kreis marschieren und sie blieben in Kadesh Barnea noch 19 Jahre, bis die Zeit reif war. Bis die alte Generation ausgestorben ist, was es auch immer ist. Beim Aufbegehren gegen Gott hat Adam ja das Paradies verloren, sich selbst um das Paradies gebracht, wurde rausgetrieben, hat selbst seine eigene Berufung zerstört, sein Glück ja verloren, und Adam hat extra ja das Leben sich selbst schwer gemacht, nicht der liebe Gott, er sich selbst. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Und da wuchs nichts mehr Gescheites auf seinem Acker. Nur Unkraut. Etwas Unbrauchbares, Sinnloses. Nur das wuchs auf seinem Feld. Adam hat sich selbst zerstört, als er da griff nach der Frucht. Ich werde mir selber helfen. Ich werde nicht warten, bis Jesus kommt. Ich werde nicht warten, bis Gott etwas tut. Ich mache das selber. Und alles, was wir selber machen, ist vom Teufel. In aller Liebe. Bringt kein Glück. Er hat selbst sein Leben verbaut. Mit seiner Ungeduld. Und darum steht in der Bibel, Geduld tut euch Not. Geduld tut euch Not. Wenn man nicht im Willen Gottes lebt, produziert unser Leben nur Mist, Entschuldigung. Nur Unkraut, nur Dornen und Disteln. Der Boden ist verflucht. Um deinetwillen, hat Gott gesagt hier. Um deinetwillen. In Mühe sollst du alle Tage deines Lebens davon essen, was dort wächst, nur Kraut. Du sollst das Kraut essen, Sauerkraut. Ja. Nur Kraut essen. Hosea Kapitel 9, Vers 6 lese ich noch. Ein paar Gedanken ganz schnell. Ägypten wird sie sammeln, Memphis wird sie begraben. Brennnesseln sollen ihre Wertsachen aus Silber besitzen. Dornen sollen in ihren Zelten sein. Dornen, überleg, überall Brennnesseln. Das Gras ist elektrisch. Jesus kam, um uns von dem Fluch zu befreien. Geschwister, Rebellion ist ein Fluch. In welcher Form auch immer. Jesus kam uns, um von diesem Fluch zu befreien. Und jetzt hör mir gut zu, ich will noch, es ist nicht die andere Predigt, es ist dieselbe Predigt, aber erweitert. Wie werde ich die Rebellion überwinden? Wie werde ich die Rebellion los? Tu nicht. Du kannst diese Rebellion nur loswerden durch Jesus Christus. Und Johannes 19, Vers 5, da steht es, Pilatus verurteilt ihn zum Tode und sie setzen ihm eine Dornenkrone auf. Seht, welch ein Mensch. Jesus hier. Seht, welch ein Mensch. Er wurde verspottet, entstellt, entwürdigt. Er wurde verletzt für dich und mich, für unsere Verletzungen, damit wir in seinen Wunden geheilt werden. Und Petrus schreibt im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 24, er wurde uns zum Fluch. Und in seine Wunden sind wir geheilt. Deine Verletzungen aus deiner Vergangenheit, die müssen aufgearbeitet werden. Die solltest nicht im Grab mitnehmen. Und die solltest nicht zu lange warten, bis die Katastrophe da ist. Bis du zwischen Himmel und Erde hängst, wie dieser Absalom. Jesus badete das aus, was wir Menschen uns eingebrockt haben. Die Dornenkrone ist so wichtig. In der Bibel steht nirgendwo, dass Jesus die Dornenkrone tragen wird. Da steht alles drin, alles Mögliche und Unmögliche. Aber dass er eine Dornenkrone tragen wird, und weißt du warum? Das geht auf Eva und Adam zurück. Die Dornenkrone ist Jesus nicht aus Versehen oder per Zufall aufgesetzt worden, nur weil der Pilatus so eine Laune hatte. Als Dornen das Blut Jesu im Kopf hier berührten, als sein Haupt blutete, da wurde der Fluch, dein, mein und unser Fluch durchbrochen. Es ist Heil in Jesu Blut und Wunden. Das karge Leben ist beendet. Die Dornen, die auf dem Feld, auf dem Acker wachsen, die haben Jesu Haupt gekrönt. Und sein Fleisch durchbohrt und sein Haupt blutete. Und die üppigen Bedingungen vom Garten Eden sind wieder hergestellt durch das Blut Jesu. Das gilt nicht für Engel, das gilt nicht für die Geister, das gilt auch nicht für Satan. Deshalb kann auch Satan nicht erlöst werden, weil er ein Geist ist. Die Engel sind Geister, dienstbare Geister. Aber wir Menschen, du und ich, wir können erlöst werden von dem Fluch Adams. Jesus kam, um diesen Urzustand wiederherzustellen, dass wir wieder so leben in der göttlichen Fülle, wie die Kinder Gottes leben sollten. Jesus wurde arm, damit wir reich wurden, die Dornenkrone. Deshalb, die Dornenkrone ist so wichtig für deine Erlösung, für deine inneren Verletzungen. Und im Kopf passiert alles. Die ganzen Verletzungen passieren im Kopf. Du wirst erinnert. Deine Erinnerung aus der Vergangenheit, alles, was als Negatives dir gesagt wurde, was nicht gesagt wurde, was getan und nicht getan wurde. Er hat uns den Fluch des Bodens, von dem Fluch des Bodens erlöst. Und jetzt kann unser Leben eine reichhaltige Ernte bringen. Wir können wieder in Fülle leben, geistlich gesprochen jetzt zuerst mal. Wenn Pilatus Jesus nicht die Dornenkrone aufgesetzt hätte, hätten die Dornen das Blut Jesu nicht berühren können. Und der Fluch wäre nicht gebrochen worden. Wenn Pilatus das nicht gemacht hätte, nur aus irgendwelcher Laune. Weißt du, was passierte, passierte alles durch den Willen Gottes, auch wenn es nicht prophezeit wurde. Wie lese ich in 1. Korinther 2, Vers 8. Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis, ein Geheimnis ist und verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor langer, langer Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner der Herrschaften dieser Welt erkannt hat, weder der Hohepriester noch Pilatus noch die Römer. Denn wenn sie das erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Auch der Teufel hat es nicht gewusst. Auch der Teufel hat es nicht gewusst, dass Jesus eines Tages eine Dornenkrone tragen wird und dass dieser Fluch, den er verursacht hat, aufgehoben wird. Sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Und uns hat er es offenbart durch den Geist. Ich offenbare es dir gerade jetzt. Konnte der Heilige Geist die offenbaren? Die Wunden auf Jesu Haupt, diese Dornen, das ist deine Heilung für deine Verletzung, diese Rebellion, dass du dein Haupt erheben kannst und kannst sagen, das macht mir gar nicht mehr aus, ich bin in Jesu Wunden geheilt. Wenn die Juden und der Pilatus das alles gewusst hätten, hätten sie Jesus keine Dornenkrone aufgesetzt. Sie hätten weiter verspottet, verhöhnt und verachtet. Nimm Jesus an. Das ist meine Botschaft heute Abend. Und alle Rebellion legt sich von selbst. Jesus macht unseren Schaden gut durch sein Blut. Sein Blut redet besser als das Blut von Abel, als das Blut von Ochsen, als das Blut von Turteltauben. Sein Blut. Leb mit diesen Dornen, was du erlebt hast. Ich will dir seelsorgerisch ein Stück weiterhelfen. Leb in deinem Leben, auch wenn dein Leben voller Dornen ist. Denk, o Haupt voll Blut und Wunden. Denk an Jesus, an das, was er vollbracht hat. Das Leben ist voller Dornen, ob es glaubst oder nicht. Es gibt keine Rosen ohne Dornen. Beziehungsweise es gibt, aber die riechen nicht. Die riechen nicht. Rebellier nicht gegen dein Leben, wie es jetzt abläuft. Mein Vater hat mich abgelehnt, meine Mutter hat mich abgelehnt, meine Familie lehnt mich ab, meine Gemeinde lehnt mich ab, die Gesellschaft lehnt mich ab, mein Arbeitgeber lehnt mich ab, keiner will mit mir was zu tun haben. Ja, unterordne dich Gott. Herr, du hast wohl gemacht. Jesus trug die Dornenkrone für mich. Nimm die Stunden, wie sie kommen, heißt es dann im Schlager. Und du fängst, ja, wenn du was anfängst und so weiter, erlebst du gleich sofort mit voller Enthusiasmus, voller Freude, voller Dynamik fangst du an und schon kommen die Widerstände und schon passiert ein Unfall, da kommt die Krankheit, das sind die Dornen. Und du fängst kaum was an, dann beginnen schon die Sorgen, die Konflikte, die Komplikationen, die Krisen, das sind die Dornen, die Schwierigkeiten. Da kommt Corona und schaltet alles aus, darfst nicht mehr fort, sitzt in der Quarantäne. Disteln vermehren sich großzügig. Für die Vermehrung von Disteln und Dornen musst du nicht sorgen, das machen sie selbst. Und plötzlich tauchen Schmerzen auf, war ein bisschen gesund, hat nichts gefehlt und plötzlich wird die Arbeitsstelle gestrichen, da wird dein Auftrag storniert oder was auch immer gewesen ist und plötzlich wird die Produktion verlegt ins Ausland, weil es dort billiger produziert werden kann. Plötzlich wird die Firma übernommen, die Mittel gehen aus, plötzlich wirst du getrennt, plötzlich trennen sich die Leute von dir, sie verlassen dich. Es gibt keine Rosen ohne Dornen. Plötzlich erlischt das Feuer selbst bei dir. Plötzlich stagniert alles. Plötzlich wirst du oder wird jemand in der Familie ein Pflegefall. Dornen fressen sich tief ins Fleisch hinein und sie hängen an uns, so wie eine Klette. Wie beim Paulus, ein Pfahl im Fleisch. Und wir werden diesen Pfahl nicht mehr los. Kannst beten, so viel du willst. Kannst fasten, so viel du willst. Du wirst diesen Fall nicht mehr los. Es gibt nur eine Antwort darauf. Lass dir an meiner Gnade genügen. Was wäre aus Absalom geworden? David musste alle seine vier Söhne sterben lassen. Die sind alle ihm gestorben, weil er hier eine Sünde begangen hatte und die Sünde nicht bereinigt hatte. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Und jetzt will ich wieder barmherzig und gnädig zu David sein. Ja, er lebte nur noch von der Gnade Gottes. Herr, alles was ich bin ich allein aus Gnaden. Gott befreit uns nie von unseren Dornen. Und ich bin ein Realist. Auch wenn du Christ wirst und tausendmal Christ wirst, Gott befreit dich nicht von deinen Dornen. Wir sind wie Dornröschen. Kennst du dieses Märchen? Dornröschen, ein schönes, tolles Märchen. Da kannst du noch so viel aufpassen und du wirst irgendwo eine Dornen einen Stachel finden und wirst ein Stachel wird dich verletzen. Und dann steht alles wieder still, so wie früher. Alles stagniert, nichts mehr läuft. Und jetzt müssen wir warten, bis der Prinz kommt. Halleluja. Der Prinz Jesus Christus. Bis er uns wach küsst. Wie beim Dornröschen. Wir müssen lernen, an der Dornenkrone Jesus zu denken. Und Gott für die Dornen danken. Hör mir zu. Gott für die Dornen danken. Für die Rosen mit den Dornen, für die Schönheit des Kreuzes. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was das Kreuz ist. Es ist kein Marterfall. Es ist unsere Erlösung, unsere Errettung. Das Kreuz ist voller brillanten Edelsteinen. Jetzt ein paar Gedanken ganz schnell. Lebe einfach. Lebe mit deiner Verletzung. Rebelliere nicht. Sag danke, Herr. Du hast zugelassen, du hättest auch verhindern können, aber du hast nicht verhindert. Liebe grundsätzlich, liebe weiter, diene weiter, sorge weiter für das Reich Gottes, rede kindlich, überlass den Rest Gott alles, was dann nachher in deinem Leben gewesen ist. Und was Gott baut, was Gott macht, das macht er mit Nägeln und Dornen. Was Gott baut, das macht er mit Nägeln und Dornen. Die Nägel am Kreuz und die Dornen auf dem Haupt. 1. Mose 3, Vers 23. Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeite und aus ihm etwas mache. Und so trieb Gott den Menschen hinaus und stellte ihn östlich von Eden. Und die Cherubin mit dem flammenden Schwert als Wächter stellte auf. Und niemand sollte zum Baum des Lebens gelangen. Hätte der Mensch damals vom Baum des Lebens gegessen, der wäre nie mehr erlöst worden. Denn da wäre sein Schicksal für Ewigkeit festgelegt worden. Aber Gott hat es bewahrt, dass niemand mehr reinkommt. Bis Jesus kommt, bis die Stunde und die Erlösung stattfindet. Deshalb, mein Bruder, liebe Schwester, mach aus dem Fluch noch einen Segen. Und du kannst jeden Fluch in Segen umwandeln. Jeden Fluch. Du musst noch was tun. Wohne ostwärts von Eden. Ja, was heißt das? Ostwärts? Denk an Land Kanaan und Richtung Babylon, Richtung China, Richtung Japan, Richtung Sonnenaufgang. Lebe östlich von Garten Eden. Mach aus deinem Leben noch das Beste. Fang die ersten Sonnenstrahlen auf. Die Sonne geht auf. Verstehst du, wenn du weggehst vom gelobten Land, da ist die Sonne untergegangen beim Jakob und dort beim Laban östlich von Eden. In Babel, in Mesopotamien, da hat er schwer gearbeitet, 21 Jahre, und dann geht er zurück, und dann ringt er mit Gott, und die Sonne geht wieder auf, fang die ersten Sonnenstrahlen auf. Das ist eine interessante Geschichte. Geh ostwärts von Eden. Isaac und Jakob holten ihre Frauen östlich vom Land Kanaan. Rebekka und die Rahel und die Lea von östlich von Eden, dort wo Abraham herkam, dort wo Gott zum ersten Mal gesprochen hat, geh aus Ur in Chaldea in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja, wo Gott zum ersten Mal sprach, geh wieder zurück, wo der liebe Gott zu dir zum allerersten Mal gesprochen hat, wo er dir die Sünden vergeben hat, wo er dir Frieden geschenkt hat. Vielleicht bist du aus dem Taufwasser hochgestiegen und gesagt hast, oh, mir ist wohl in dem Herrn. Geh wieder dort zurück, wo du wieder ein Kind bist, ein Kind Gottes, in der Herrlichkeit Gottes. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du auch unser Leben, wenn es voller Dornen und Stacheln ist und so weiter, unser Leben fest in deiner Hand hältst und wir gehen ostwärts von Garten Eden, da wo die ersten Sonnenstrahlen kommen. Jesus, du hast diese Dornenkrone getragen und dein Blut hat diesen Fluch entkräftigt und uns das Paradies wieder geöffnet. Und Herr, du bist wie dieser Prinz, du küsst uns wieder wach aus diesem Schlaf, wo wir zwischen Himmel und Erde hängen wie dieser Absalom. Herr Jesus, und heute kann ich mit meinen Brüdern und Schwestern einfach teilen und sagen, ich lasse mir an deiner Gnade genügen, auch wenn dieser Stachel sehr tief sitzt und dieser Stachel aus meinem Leben noch nicht verschwunden ist. Ich weiß, deine Liebe trägt mich durch und die Sonne wird aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit. Und das bist du, Herr Jesus Christus. Danke. Amen.